Mein Name ist Thomas Benkö, ich vertrete die Klinik Donaustadt. Zu meiner Rechten sitzt Martin Metzeler, Leiter der Kinderchirurgie des AKH Wiens. Wir werden zu zweit durch die Session führen und freuen uns auf drei Sprecher. Der erste Sprecher ist der Herr Oberarzt Dr. Rainer Stanek und er wird über die angeborene Fehlbildung des oberen Verdauungstraktes berichten.
Ja. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich über angeborene Fehlbildungen des oberen Gastrointestinaltraktes und die kinderchirurgische Behandlung Ihnen einige Fälle und einige Fallberichte darstellen darf. Es geht um die Ösophagusatresie, Bülorusstenose, Duodenalatresie, Dünndarmatresie und besonders wichtig sicherlich auch der akute Volvulus und die Malrotation. Die Ösophagusatresie, wie Sie sicherlich alle wissen und präsent haben, entsteht der Ösophagus und die Trachea aus der gemeinsamen Vorgardanlage etwa in der vierten Gestationswoche. Wenn es hier zu Fehlern in der Trennung, in der Separation von der Trachea und dem Ösophagus kommt, entsteht eine Ösophagusatresie. Prävalenz derzeit etwa 3000 bis, also ein Fall auf etwa 3000 bis 4000 Geburten. Das heißt, man kann sich ausrechnen, doch nur einige Fälle für jede kinderchirurgische Abteilung in Österreich. Klinisch werden diese Fälle oft schon in der Embryonalperiode aufgrund des Polyhydramnions, des vermehrten Fruchtwassers, auffällig. In der Ultraschalldiagnostik kann das oft erkannt werden. Heutzutage wird hier üblicherweise dann ein fetales MRT zur weiteren Diagnostik durchgeführt. Ich habe hier schon kurz die wichtigsten Formen aufgeführt. Am häufigsten komme ich dann noch dazu eben Typ 3b mit einer Fistel, oberer Blindsack, Typ 4 mit der Haarfistel. Wichtig ist hier das Faktal-Syndrom zu erwähnen. Das ist eben eine Kombination von Missbildungen. Sobald eine dieser Missbildungen auftritt, muss man immer auch auf die anderen screenen. Faktal ist eben ein Akronym, betrifft eben die vertebralen Fehlbildungen, anogenitale Fehlbildungen, wie hier eine Analatresie, kardiale Fehlbildungen, die insgesamt meistens für die Gesamtprognose bestimmend sind. Die trachealen und ösophagealen Fehlbildungen sind eben häufig miteinander vergesellschaftet, wie sich aus der Embryonologie erklären lässt. Renale, also Nierenfehlbildungen, werden wir vermutlich heute noch was dazu hören, und Extremitätenfehlbildungen sind eben auch vergesellschaftet. Und gerade wenn in der Pränataldiagnostik eine schwere Fehlbildung auffällt, wird eben auf die weiteren Fehlbildungen nochmal ausdrücklich gescreent. Das führt sicherlich dazu, dass inzwischen in der Pränatalberatung natürlich eine gewisse Anzahl von Schwangerschaften terminiert wird, weil wir alle sehen ja, dass diese schweren angeborenen Fehlbildungen insgesamt immer seltener auftreten und immer seltener bei uns vorgestellt werden. Das ist ein Herz. Ein Präparat. Ich wollte nur ein ansprechendes Bild zur Illustration zugegebenermaßen zeigen. Gehen wir näher in die Klassifikation bei der Ösophagusatresie. Im deutschsprachigen Raum ist eben die Klassifikation auch nach Vogt, deutscher Kinderchirurg, verbreitet. Im englischsprachigen Raum die nach Cross. Im Prinzip unterscheidet sich nur in der Art der Nummerierung bzw. der Aufzählung. Also nach Cross ist es A bis E. Am häufigsten der Typ 3b, ca. 86%, je nach Literatur. Das Wichtige hier zu wissen, schematisch aufgezeigt, eben ein oberer Blindsack und eine Fistel, die vom unteren Blindsack oder vom unteren Ösophagusstumpf, genau gesagt eigentlich, zur Trachea in etwa auf Höhe der Bifurkation zieht. Das ist wichtig sowohl in der Diagnostik als auch in der weiteren Therapie. Zweithäufigste Variante in den meisten Literaturstellen der Typ 2, die Long-Gap-Atresie, auch wichtig prognostisch oder für die Operationsplanung, weil wir hier eben üblicherweise von einer deutlich größeren Distanz zwischen den beiden Stümpfen ausgehen müssen. Der Typ 4 vielleicht noch besonders hervorzuheben, ca. 4% in den Literaturangaben, ist eine Haarfistel, also nur eine dünne Verbindung zwischen Trachea und Ösophagus. Dies sind meistens die Fälle, die erst verspätet vorgestellt werden, da ja die Kinder damit sehr wohl normal trinken können. Es kommt aber während des Trinkens häufig zu Hustenanfällen, zu Aspirationen, Mikroaspirationen. Das sind die Fälle, die eben nicht sofort pränatal meistens erkannt werden. Typ 1 wäre eine Ösophagusaplasie, also ein überhaupt nicht angelegter Ösophagus. Was ist die Diagnostik jetzt insbesondere für den vielleicht niedergelassenen Bereich oder für den gynäkologischen Bereich? Das Polyhydramnion kann eben pränatal bereits im Ultraschall festgestellt werden. Nach der Geburt, es gibt ja keine Empfehlung, dass die Geburt irgendwie vorzeitig eingeleitet werden müsste. Und inzwischen sehen wir ja insbesondere viele Zufallsbefunde, also Ösophagusaplasien, die zuvor nicht pränatal diagnostiziert werden. Nach der Entbindung fallen die Kinder häufig durch einen schaumigen Speichel auf. Es fällt eben auf, dass der Speichel nicht geschluckt werden kann. Es kommt frühzeitig zu Hustenanfällen, Aspirationsanfällen, insbesondere wenn die Kinder angelegt werden erstmalig. Wenn bei der Sondierung mit einer Magensonde fällt eben auf, dass die Magensonde typischerweise im oberen Blindsack umdreht und dann entweder wieder beim Mund herauskommt oder es eben nicht suffizient sondiert werden kann. Standarddiagnostik wäre dann ein Korpulmo-Röntgen mit liegender Magensonde, und ich habe es hier eben markiert, damit es auch auf dem Bildschirm gut zum Sehen ist, dass die Magensonde eben typischerweise im oberen Blindsack dann liegen bleibt. Wichtig auch zu beachten ist, dass wir hier eben eine luftgefüllte Magenblase sehen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es sich hier typischerweise um einen Typ 3b handeln sollte, wo eben die Fistel vorhanden ist. Ansonsten wäre ja der Magen-Darm-Trakt komplett gasleer. Was sind Erstmaßnahmen, die durchgeführt werden sollten, insbesondere wenn dieses Kind eben nicht in einem kinderchirurgischen Zentrum oder einem Mutter-Kind-Zentrum auf die Welt kommt? Primär würden wir sagen, dass die Intubation vermieden werden soll. Es kann hier wirklich zu schweren Problemen kommen, wenn durch die Intubation nicht durch den Tubus die Fistel abgedeckt wird, kann es zu einer massiven Überblähung des Magens kommen, bis zur Ruptur, bis hin zu Todesfällen, die beschrieben wurden. Das heißt, Intubation vermeiden, nach Möglichkeit Oberkörper hochlagern. Standardmethode der Absaugung wäre eine Reblox-Sonde, die auf Dauersog gesetzt wird, um eben den Schleim abzusaugen und eine Mikroaspirationen zu vermeiden. Infusionstherapie als Vorbereitung und Transport in ein entsprechendes Zentrum. Bei uns wird vor der operativen Korrektur, das ist also kein akuter Notfallseingriff üblicherweise, natürlich das entsprechende Missbildungs-Screening beendet. Insbesondere eben die Abklärung von kardialen Fehlbildungen ist wichtig, auch für die Anästhesie vor Beginn der Korrekturoperation. Bei der operativen Korrektur, ist, wo eben eine primäre Anastomose bei den meisten Fällen angestrebt wird, ist eben eine Bronchoskopie zur Darstellung der Fistel wichtig, damit man wirklich die Fistel in den Abgang identifizieren kann. Die primäre Anastomose, insbesondere beim Typ 3b, ist eben nach entsprechender Mobilisierung der Stümpfe möglich. Wichtig ist eben auch, dass die Fistel, wie hier auch schematisch schon aufgezeigt wird, direkt entsprechend verschlossen wird. Die Operationstechnik ist sowohl über eine Thorakotomie als auch thorakoskopisch möglich. Intraoperativ wird normalerweise auch der Ösophagus über eine Magensonde geschient, sodass man auch vorzeitig bereits, und eher bevor also die Anastomose fertiggestellt wird, sodass man eben auch bereits im postoperativen Verlauf frühzeitig mit einer enteralen Ernährung über die liegende Magensonde beginnen kann. Hier sind die operative Bilder. Hier sehen Sie eben die Fistel vom unteren Ösophagusstumpf angeschlungen, den Nervus vagus auf die Seite geschoben. Hier Bilder bereits nach dem Absetzen und Übernähen der Fistel und hier die bereits fertig vernähte Anastomose weiterhin mit dem auf die Seite luxierten Nervus vagus. In der Nachsorge, wichtig zu wissen, das sind eben Kinder, wie wir ja schon gesehen haben, aufgrund der embryologischen Entstehung dieser Fehlbildung, wo eben eine Tracheomalazie eigentlich fast immer vorhanden ist oder typischerweise vorhanden ist, natürlich in unterschiedlicher Ausprägung, weil eben die Knorpelstrangen und die Muskulatur schwächer ausgebildet ist in der Trachea. Auch der gastroösophageale Reflux tritt deutlich häufiger auf. Es handelt sich einerseits sicherlich um Motilitätsstörungen, auch des distalen Ösophagusanteiles, um Veränderungen des Hischenwinkels aufgrund der Mobilisation und einfach aufgrund der Grunderkrankung. Für uns ist immer wichtig in der Nachsorge im weiteren Verlauf, dass also häufige respiratorische Infekte, insbesondere stationär behandlungsbedürftige respiratorische Infekte, wichtige Hinweise sind auf Mikroaspirationen, die stattfinden, sodass man hier zumindest überprüfen muss, ob es möglicherweise zumindest zu einer relativen Anastomosen-Stenose gekommen ist. Primärer diagnostischer Schritt wäre eben ein Kontrastmittelschluckakt und anschließend gegebenenfalls eine Kontrollgastroskopie mit Ballondilatation und Erweiterung einer möglichen, entweder funktionalen oder wirklich anatomischen Enge im Bereich der Anastomose. Es sind natürlich auch Refistulierungen beschrieben, das sehen wir eigentlich insgesamt nicht allzu häufig. Prinzipiell muss man aber sagen, dass sich gerade das Problem der Tracheomalazie und auch zum Teil auch des gastroösophagealen Refluxes sich durch das Größerwerden der Kinder nach den ersten 2 bis 3 Lebensjahren möglicherweise deutlich auswächst und wesentlich verbessert, sodass man hier von einer sehr guten Prognose sprechen kann. So. Kommen wir zum wesentlich häufigeren Krankheitsbild der hypertrophen Bülarus-Stenose. Es ist, wie eben schon der Name sagt, eine Hypertrophie des Bülarus, des Magenausgangspförtners. Es gibt hier eine gewisse genetische Neigung dafür, eine gewisse erbliche Disposition. Ganz überwiegend sind männliche Säuglinge betroffen, so im Verhältnis fast 4 zu 1, 5 zu 1. Das typische klinische Bild ist ein schwallartiges, nicht galliges Erbrechen, relativ bald zeitnah nach dem Stillen. Hauptzeitpunkt des Erstauftretens ist etwa 4. bis 6. Lebenswoche, korrigiert nach der Entbindung. Prävalenz wesentlich häufiger bei 1 bis ca. 4 auf 1000 Geburten. Das hier ist ein historisches Bild, wo man eben diesen wirklich schon fast marastischen Säugling sieht, wo beschrieben ist oder hier zu sehen ist, dass man wirklich den hypertrophen Bülarus wie eine Olive im Oberbauch sehen kann. Ich muss sagen, wir sehen heute solche Kinder eigentlich de facto nicht mehr oder kaum mehr, da ja üblicherweise spätestens nach dem gefühlt zweiten Erbrechen ein Ultraschall durchgeführt wird und eine entsprechende Diagnose und anschließende Therapie begonnen werden kann. Aber ich habe das eigentlich immer ganz gern drinnen gelassen, dieses Bild, dass man mal historisch sieht, wie das doch ausschauen kann und wie problematisch diese Erkrankung sicherlich in früheren Jahren auch war. Wie schon kurz erwähnt, standarddiagnostisch und eigentlich einzige wirklich notwendige diagnostische Methode ist eben die Sonographie. Es gibt eben die Kriterien über 3 mm Dicke, einfache Dicke des Bülarus, über 6 mm Durchmesser, über 14 mm Länge. Wichtig hinzuweisen ist, dass eben doch relativ rasch eine deutliche metabolische Veränderung auftritt, eine hypochloremische Alkalose durch das wiederholte Erbrechen und eine gleichzeitige Hypokaliämie. Es ist besonders wichtig, dass eben diese Säuglinge vor operativer Korrektur entsprechend durch eine Infusion ausgeglichen werden. Das ist ganz wichtig, um etwaige Hypoxien während der oder spätere Asphyxien während der Narkose oder nach der Narkose zu vermeiden. Magensonde ist primär eigentlich nicht notwendig. Sobald man die Nahrungskarenz einhält, hören die Kinder eigentlich sehr bald auf zum Erbrechen. Wir sehen auch oft eigentlich, dass wenn eine liegende Magensonde ist, dass es eigentlich umso länger nur dauert, um die entsprechende metabolische Entgleisung auszugleichen. Also in meinen Augen ist es normalerweise nicht notwendig. Wichtig ein bisschen abzugrenzen davon ist eben das Krankheitsbild des Happy Speeders. Das wäre eben ein meistens gut genährter, kräftiger Säugling mit guter Gewichtszunahme, der auch rezidivierend erbricht. Ein gewisser gastroösophagealer Reflux ist ja in diesem Alter durchaus physiologisch wichtig, ist eben, dass es hier eigentlich dann typischerweise eben zu keiner metabolischen Veränderung kommt und eine gute Gewichtszunahme zu sehen ist. Gegebenenfalls kann man hier auch einmal einen Schluckakt durchführen, eine Kontrastmitteldarstellung inklusive Darstellung des C-Bogens, wenn da wirklich Unklarheiten herrscht, um andere Pathologien, die ja auch noch weiter später kommen, auszuschließen. Die operative Korrektur sicherlich einer der älteren, spezifisch kinderchirurgischen Operationen ist eben die Korrektur nach Weber-Ramstedt. Eine Inzision entweder im Oberbauch oder supraumbilikal nach Tarn-Bianchi. Es ist auch laparoskopisch möglich inzwischen. Ein hervorluxierendes hypertrophen Pylorus und eine Spaltung im überwiegend gefäßfreien Bereich. Und dadurch kann eine extramuköse Pyloromyotomie eben durchgeführt werden. Wichtig ist also eben die Muskulatur vollständig zu spalten. Die verbliebenen Phasen, die zum Rezidiv oder zu einer Weiterbestehung führen, sind meistens eher im Bereich zum Magen hin und im Bereich zum Duodenum hin muss man achten, also man muss die ganze Stänge natürlich achten, dass man die Mucosa nicht eröffnet und vor allem dass hier keine Perforation übersehen wird. Hier auch ein paar Bilder, wo eben gut zu sehen ist, dass hier diese Spaltung einfach zuerst Inzision der Serosa durchgeführt wird, anschließend die Spreizung mit einer Benson-Kleme, wo hier darauf geachtet wird, dass die Mucosa intakt bleibt. Abschließend nach vollständiger Spaltung immer Überprüfung der Dichtheit durch Wasserprobe und Luftinsufflation durch die Anästhesie. Diese Stelle muss eben nicht vernäht werden, das wird eben so belassen und bleibt, ist üblicherweise auch sehr gut blutarm möglich. Postoperativ ist ein rascher Kostaufbau möglich, ein gelegentliches Erbrechen, insbesondere wenn die Problematik schon länger bestanden hat und der Magen etwas dilatiert ist, kann natürlich noch auftreten. Wichtig ein bisschen auch hinzuweisen ist, dass die Sonographie des Pyloros postoperativ unverändert aussieht, man hier eigentlich üblicherweise keinen Unterschied sieht. Das heißt, falls es weiterhin zu Problemen kommen würde, wäre eben jetzt eine Magen-Darm-Passage notwendig. Ein bisschen darauf hinweisen möchte ich auch, dass man eben auch gerade bei der Frühgeburtlichkeit das korrigierte Alter beachten muss. Es gibt sicherlich Fälle, wo, wenn man da sehr früh operiert, das in meinen Augen noch etwas nachreift, sozusagen der Pyloros. Kommen wir weiter zu einer schwerwiegenderen angeborenen Fehlbildung zur Duodenaladresie. Auch hier, wie der Name sagt, eben eine angeborene Unterbrechung im Bereich des Zwölffingerdarmes. Die Prävalenz wäre etwa 1 auf 2500 bis zu 10.000 Geburten. Es gibt ja ziemliche unterschiedliche Zahlen in der Literatur. Das Erbrechen grundsätzlich ist gallig oder nicht gallig möglich. Es kann die Enge also sowohl unterhalb als auch oberhalb der Papille sich befinden. Es gibt verschiedene Formen. Es kann das Duodenum nur als fibröser Strang angelegt sein. Es gibt Formen mit einem Duodenalweb, welche auch inkomplett nur vorhanden sein können, dann sind das Kinder, die möglicherweise erst in den ersten Lebensjahren oder verspätet vorgestellt werden, da ja eine zumindest relative Ernährung möglich ist. Wichtig wieder hinzuweisen bei den assoziierten Begleitfehlbildungen wäre, dass eben gerade die Trisomie 21 besonders häufig mit einer Duodenaladresie vergesellschaftet ist. Bei der Diagnostik gibt es eben dieses typische Röntgenbild des Double Bubbles, wo eben der Magen und der dilatierte Bulbus duodeni gut zu sehen ist, das restliche Abdomen gasleer. Eine Pankreas annulare kann eben auch eine eher extrinsische Ursache für eine Duodenaladresie sein. Das Duodenalweb habe ich bereits erwähnt. Die Korrektur ist eine Duodeno-Duodenostomie oder auch Jejunostomie gegebenenfalls. Wichtig ist, dass eben als Goldstandard in der chirurgischen Therapie, eine direkte Anastomose ohne Verletzung der Gallengänge durchgeführt werden muss. Deswegen wird es nicht forciert, dass man irgendwelche Webs resezieren muss oder so, sondern man macht mit einer queren Inzision, einer longitudinalen Inzision, die anschließend in Form einer Diamond-Shape-Anastomosis vernäht wird, eine direkte Anastomose unter Umgehung dieser Enge. Dadurch kann eben weiterhin problemlos die Gallengänge abgeleitet werden. Auch hier wird wieder eine Ionalsonde über die Anastomose gelegt, sodass man bereits frühzeitig mit enteraler Ernährung beginnen kann. Bei diesen Kindern zeigt sich teilweise postoperativ doch ein verlängerter Nahrungsaufbau, weil eben der Magen doch chronisch dilatiert ist. Wie schon erwähnt, Ernährung über die Ionalsonde ist möglich. Auch hier gibt es natürlich so mit ca. 1%, 2% beschriebene Anastomosen, Insuffizienten oder Stenosen. Insgesamt ist es aber sicherlich, gibt es eine sicherlich niedrige Mortalität. Diese ist dann im Wesentlichen durch assoziierte Fehlbildungen wiederum bestimmt. Die Dünndarmadresien zur Genese besteht ja doch die Theorie, die durchaus nachvollziehbar ist, dass es hier offenbar irgendeinen vaskulären Impact intrauterin gibt, also einen Gefäßverschluss, eine Durchblutungsproblematik. Dies erklärt insbesondere dann den Typ 3b. Es gibt fünf Typen. Es kann der Dünndarm eben kurzstreckig nur als fibröser Strang angelegt sein. Es gibt Formen, wo es eben einen tiefen Gap, einen mesenteral Gap, also auch das Mesenterium umfassende Lücke gibt. Und als Sonderform Typ 3b, wo eine Christmas Tree Deformity oder Apple Peel Deformität vorhanden ist, wo der proximale Anteil eben massiv dilatiert ist und um den Ast und den Gefäßast, das eben wie eine Apfelschale angeordnet ist, auch multiple Adressien sind möglich. Hier besteht eben immer die Problematik, dass auch noch erfolgreicher chirurgischer Lösung, also Anastomosenbildung, es manches Mal zu einer Kurzdarmsituation kommen kann. Therapeutisch ist hier eben die Wiederherstellung der Darmkontinuität, eventuell durch ein Tapering oder durch eine Resektion von massiv dilatierten Anteilen durchzuführen. Immer darauf zu achten, dass man eben nicht dass eben nach Möglichkeit ein Kurzdarm vermieden werden kann, wobei das hier eben abzuwägen ist, ob mehrfache Anastomosen sinnvoll sind bei der gesamten Länge. Hinweisen möchte ich eben auch, dass das schon ein Krankheitsbild ist, wo gerade bei den Fällen, wo eben dann ein relativer oder ein vorhandener Kurzdarm besteht, doch eine deutliche Mortalität aufgrund der häufig notwendigen langzeitparenteralen Ernährung besteht, aufgrund der Sepsisgefahr. Kommen wir zum Volvulus oder zur Situation des Malrotation, welche eben zu einem akuten Volvulus führen kann. Ein wirklich sehr eindrucksvolles klinisches Bild, eben ein akutes, massives, akutes Abdomen, welches aufgrund einer Verdrehung des gesamten Dünndarms entsteht. Bei unseren Patienten ist eben eine häufige Ursache eine Malrotation des Darmes. Man weiß, dass nachgeschaut in der Literatur so circa möglicherweise laut Autopsien bis zu 0,5% aller Menschen doch eine Non-Rotation, Malrotationssituation haben. Bei Weitem nicht so viele erleiden zum Glück einen akuten Volvulus, aber sehr häufig sehen wir eben, dass die Probleme, die Symptome doch bei Beginn oder relativ frühzeitig im ersten Lebensjahr auftreten. Das sind also gerade die Patienten, die wir dann natürlich zu sehen bekommen und zum Behandeln bekommen. Und ich denke, meisten von unseren Kollegen haben eben schon diese Fälle erlebt, wo es eben zu dramatischen Situationen kommt, da es ja aufgrund der Verdrehung sehr kurzfristig zu einer Nekrose des gesamten oder fast des gesamten Dünndarmes kommen kann. Nochmal kurz eben zur Wiederholung sozusagen. Der Darm wächst ja auch so etwa 4. bis 10. Gestationswoche deutlich länger, luxiert sich währenddessen in die Nabelschnur hinein und im Prozess des Zurückziehens kommt es eben physiologischerweise zur Rotation gegen den Uhrzeigersinn. Das Kolon wandert eben vom linksseitigen Abdomen in den rechten Unterbauch in der idealen Situation bis zu 270 Grad eben um die Mesenterica superior. Wenn diese Rotation nicht vollständig stattfindet, entsteht eben eine Situation wie hier schematisch aufgezeichnet. Als Folge dessen kommt es zu einer schmalen Mesenterialwurzel und die ist eben eine deutliche Prädisposition für eine plötzliche Verdrehungssituation, hier durch diesen schwarzen Pfeil eingezeichnet. Das erklärt eben, warum insbesondere Kinder mit einer Malrotation eine besonders hohe Prädispositionsrisiko für einen akuten Volvulus haben. Das klinische Bild ist eben doch meistens sehr eindrucksvoll. Ein Kind, das sich akut wirklich sehr, sehr schnell verschlechtert, mit einem hochauffälligen akuten Abdomen zeigt. Galliges Erbrechen ist sicherlich eines der wichtigsten Warnsymptome, das wir bei unseren Patienten sehen. Blutige Stühle sind ja im Endeffekt doch schon ein gewisses Spätsymptom eigentlich, weil es hier dann bereits zu einer Darmschädigung kommt. Wir sehen das öfter eben in den ersten Lebenstagen, beginnt mit dem Nahrungsaufbau. In der Blutgasanalyse zeigt sich eben eine deutliche Azidose, eine deutliche Laktaterhöhung. Auf die rasche klinische Verschlechterung dieser Kinder habe ich bereits hingewiesen. Radiologisch, sonografisch wichtig ist eben das Whirlpool sein, wo man eben die Verdrehung der Mesenterialwurzeln der Gefäße, Blutgefäße gut darstellen kann, häufig gegebenenfalls Coffee Bean sein im Abdomen Leerröntgen. Hier, es gibt eben Bilder, Kontrastmittelstudien, wobei man wirklich vorsichtig sein muss, man soll keine unnötige Therapieverzögerung wegen der Durchführung von Kontrastmittelstudien herbeiführen, aber in diesem Bild ist es doch relativ schön zu sehen, ein seitliches Bild mit Kontrastmittel, wie hier auch wirklich noch die beginnende Eindrehung des Dünndarmes um die Wurzel herum darzustellen ist und dann bricht eben das Kontrastmittel ab. Wichtig eben hinzuweisen, hohe Morbidität bzw. auch Mortalität, insbesondere wenn die Fälle eben nicht rechtzeitig erkannt werden und es kann doch innerhalb von wenigen Stunden bereits zu einem Absterben des Darmes kommen. Großes Risiko ist eben Kinder auch, die erfolgreich operiert werden, dass es ja doch häufig zu Kurzdarmsituationen kommt, wo eben dann weniger als 40 cm Dünndarm nur erhalten werden kann. Ich habe hier einige Bilder, wo man hier eigentlich recht schön sieht, wie hier eben auch die Verdrehungssituation, hier die Schlinge noch zum Liegen gekommen ist vor dem Lösen, hier dann teilweise nach dem Lösen der Volvierung. Und hier kann man erahnen, dass das hier eben wenige Zentimeter nur vor der Bohinschen Klappe und hier relativ gut noch zu sehen, wo eben die Einschnürung war. Hier ist zum Glück nur ein Teil des Dünndarmes betroffen und der restliche Darm relativ vital. Die gleiche Grundsituation, sozusagen, also die Malrotationssituation, kann auch zu einer eher chronischeren duodenalen Obstruktion über die sogenannten Leitschen Bänder führen. William Leight, amerikanischer Chirurg, Kinderchirurg, der das eben beschrieben hat und auch die entsprechende Operation, die inzwischen nach ihm benannt wurde. In der Embryonalzeit kommt es eben zur Ausbildung von Bändern, also fibrösen Verwachsungen, die üblicherweise das Kolon im rechten, das Zökum im rechten Unterbauch fixieren sollen. Diese Bänder ziehen hier eben über das Pars Descendens Duodeni, führen zu einer chronischen Einengung. Auch hier wieder häufig auffallen die Kinder eben durch eine schlechte Ernährungssituation, rezidivierendes galliges Erbrechen, teilweise auch nur intermittierendes Erbrechen. Hier kann eben gut das Passagehindernis durch einen Kontrastmittelschluck dargestellt werden. Bei der Korrekturoperation werden diese Lätschenbänder hier gelöst, sodass das Kolon mobilisiert wird und üblicherweise abschließend nach der Lösung, quasi ein Kochermanöver, das Kolon im linken Hemiabdomen zum Liegen kommt, sodass die Mesenterialwürzel auch nach Spaltung der Serosa und des vorderen Blattes sich deutlich verbreitert, und auch durch diese Operation entstehen natürlich gewisse Verwachsungen, die hier durchaus erwünscht sind, um eben einen späteren Wohlverlust zu vermeiden. Kommen wir zur Conclusio. Diese Fälle, diese Krankheitsbilder sind sicher alles wichtige kinderchirurgische Krankheitsbilder. Ich kann gar nicht mehr sagen, dass sie wahnsinnig häufig sind, da ja zumindest ein Teil dieser Erkrankungen durch die erweiterte Pränataldiagnostik eher weniger wurden. Operativ, es gibt die Möglichkeit, das offen zu operieren, thorakoskopisch bzw. laparoskopische Optionen. Als sozusagen Zukunftsaussicht habe ich hier auch den OB-Roboter, den Da Vinci-Roboter hergezeigt, welcher in der heutigen Form, denke ich, für die meisten neugeborenen Kinder noch nicht gut geeignet ist. Bei so 3,5 Kilo Kindern tun wir es da doch noch etwas schwer, auch wenn wir inzwischen schon sehr rasch auf ca. 7 Kinder für geplante Operationen hinuntergegangen sind. Ja, damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.
Ja, vielen Dank, lieber Kollege Stanek. Also, wenn jemand etwas fragen möchte oder Ergänzung hat, dann nur zu, wir haben ein bisschen Zeit. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich gerne was fragen. Wir haben ja auch, jetzt sagen wir mal, auch Kolleginnen und Kollegen, die damit nicht so häufig zu tun haben. Das ist eine sehr schöne Übersicht gewesen über all diese Entitäten im oberen Gastrointestinaltrakt. Aber was wäre denn zum Beispiel, wenn jemand weiter behandelt im niedergelassenen Bereich, aus welcher Disziplin auch immer, ob Pädiater, möglicherweise auch schon bei älteren Patienten, vielleicht sogar ein Chirurg oder ein Internist, Allgemeinmediziner. Was sind denn so Reflexe, mit denen man doch immer wieder rechnen muss? Was sollte dazu führen, dass man weitere Diagnostik zum Beispiel macht, wenn wir einen Patienten oder eine Patientin hatten, die wann auch immer eine Esophagusatresie in der Neonatalperiode hatte, die dann operiert worden ist? Stichwort vielleicht so Reflux.
Ja, natürlich. Also im Kleinkindesalter denke ich jetzt einmal insbesondere eben an diese rezidivierenden Aspirationen und respiratorischen Infekte, ja. Pneumonien, ja. Rezidivierende Bronchitiden. Das sehen wir gerade bei den Kleinen extrem häufig. Bei wirklich erwachsenen Patienten muss man natürlich auch, es ist eine Anastomose, ein Narbenbereich, wo potenzieller Reflux vorhanden ist, wo man sicherlich auch den Bereich mögliches Narbenkarzinom später mal auch beobachten müsste. Ja, aber viele Patienten geben natürlich schon so ein Bolusgeschehen an. Beim Schlucken können das oft relativ genau schildern. Das ist ein bisschen eine Diskrepanz. Man hat dann in meiner Beobachtung sehr oft nicht eine komplette Enge, also nicht eine Anastomose, die wirklich komplett narbig-stenotisch ist. Das ist das, was ich gemeint habe mit ein bisschen wahrscheinlich einer funktionellen Situation. Also die Motilität, insbesondere des unteren Anteils, ist sicherlich eingeschränkt im Vergleich zum normalen Ösophagus. Das ist ein bisschen Diskussionsbedarf, ob es hier jetzt dann notwendig ist, eine Buschierung durchzuführen, so bis zum zweiten, dritten Lebensalter. Glaube ich, dass Kinder teilweise sehr wohl davon profitieren, von der Buschierungsbehandlung, auch wenn das ein Kurzeingriff in Narkose ist oder in Sedierung ist. Bei den älteren Patienten üblicherweise wächst sich das schon massiv aus. Also so Jugendliche sehen wir das eigentlich immer sehr selten.
Ich glaube, Sie gehen eh auch in diese Richtung, also auch das Stichwort Transition. Also das sind Bereiche, das muss einfach die Patienten haben auch weiterhin Probleme, das wissen wir auch von den Selbsthilfegruppen und so weiter. Also der enge Kontakt, der bleibt eigentlich doch
natürlich
fast ein Leben lang bestehen mittlerweile.
Ja.
Okay. Möchte sonst noch jemand vielleicht was fragen? Oder gibt es was aus dem Chat vielleicht? Bisher noch nicht. Nur zu. Also es gibt keine schlechten Fragen. Sonst könnte man... Bitte.
Noch eine Frage zu den Durchmesserunterschieden des proximalen, des distalen Ösophagusstumpfes.
Ja.
Und gibt es da kein Problem? Also wächst sich das aus? Oder?
Also bei der Ösophagusatresie stellt sich das Problem zumindest weniger häufig als jetzt bei den Dünndarmatresien zum Beispiel oder so. Also es ist natürlich eine gewisse Kaliberdifferenz, die man während der Operation schon schaut, dass man das anpasst von der Nahtsetzung ganz einfach. Aber es ist sicher weniger ein Problem als, ich bin jetzt nicht so im Detail drauf, als gerade eben diese Situation Dünndarmatresien, wo sie massive Unterschiede haben in der Zirkumferenz, wo man ein Tapering machen muss oder überlegt, wie man eventuell eine zur Seitanastomose gegebenenfalls auch. Aber bei der Ösophagus, nach Anfrischen, Resektion der Fistel, meistens ist es ja mit einer Fistel, kommen wir da eigentlich gut mit einer einreihigen Anastomose durch. Ja.
Ich hätte vielleicht noch eine Frage oder einen Kommentar, das haben Sie nämlich auch sehr schön eigentlich dargestellt, die Problematik der sogenannten Lageanomalien. Das ist ja etwas, was, wenn es die klassische Lageanomalie ist, die wir ja sehr schön schematisch gesehen haben, auch die entsprechenden Operationsbilder dazu, wo auch letzte Bänder eine Rolle spielen, also die Einengung des Duodenums und entsprechend das Risiko, das sehr hohe Risiko der Volvulierung, also der Verdrehung. Sie haben es mit angesprochen, aber vielleicht auch für die, die damit wenig zu tun haben oder auch vielleicht im niedergelassenen Bereich sind. Es gibt natürlich noch andere Erkrankungen, die jetzt nicht die klassische Form haben, aber auch eine Lageanomalie, wo man eigentlich sagen muss, da ist das Risiko deutlich geringer.
Ja.
Vielleicht können Sie da auch noch einen Satz zu sagen.
Ja, also man muss ein bisschen unterscheiden, diese chronischen Ernährungsprobleme zu dem akuten Volvulus. Aber bei der Malrotation Typ 2 zum Beispiel kommt es meistens oft eher zu diesen chronischen Problemen. Und bei anhaltenden, persistierenden Ernährungsproblemen, Gewichtszunahmeproblemen sollte man natürlich sicherlich da die entsprechende Diagnostik forcieren. Also ich denke da eben auch Standardmethode wäre eben Darstellung der C-Schleife, mal mittels Schluckakt. Und gerade bei ein bisschen größeren Kindern ist natürlich dann die Gastroskopie auch eine gute Methode, um zu schauen, ob vielleicht auch eine extrinsische Komponente vorhanden
Absolut.
Ist.
Ich dachte jetzt noch so an die Bauchwanddefekte und Zwerchfellhernen und so.
Ja,
das war so, also, mal den Rahmen ein bisschen größer zu machen. Das sind eher die unproblematischen, wobei das nicht null ist. Auch die können das Problem eben haben, da muss man halt mit dran denken.
Ja. Nach den anderen angeborenen.
Gut, also ich denke mal, wenn... Bitte? Dann gehen wir mal weiter. Dann würde ich jetzt... Herzlichen Dank nochmal.
Danke.